Deutschlandfunk Kultur Interview.
Wenn man in die Geschichte schaut, auch in die Geschichte der eigenen Familie, dann ist da vor allem von Männern die Rede. Frauen kamen in den vergangenen Jahrhunderten fast ausschließlich im Zusammenhang mit Ehen und Geburten vor oder Toten, die sie dabei starben. Muss Mann, muss Frau nicht viel mehr auf die weibliche Genealogie schauen? Die Kulturhistorikerin Christina von Braun, die hat das getan, eine Autobiografie geschrieben, die sie in Verbindung setzt zu den Frauen aus ihrer Familie und ihrer Generation. Christina von Braun war ja Gründungsdirektorin und Leiterin des ersten Studiengangs Gender Studies an der Humboldt-Universität Berlin. Jetzt ist sie am Telefon. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Frau von Billerbeck.
Wir reden natürlich nicht einfach so heute miteinander, sondern weil heute das erwähnte Buch erscheint, eine Woche vor dem Internationalen Frauentag. Geschlecht heißt es und im Untertitel eine persönliche und eine politische Geschichte. Und genau das machen Sie in dem Buch, erzählen vom Politischen und von Ihrer Biografie. Warum haben Sie diese Erzählweise gewählt?
Ja, also rückblickend kann ich erkennen, dass es eigentlich das Modell des Bildungsromans ist. Im 19. Jahrhundert wurde der Lebensweg von jungen Männern beschrieben, ihr Erkenntnisprozess und wie sie dann zu entscheidungsfähigen Erwachsenen wurden. Aber das war überhaupt nicht mein Plan, sondern ich erzählte meine Geschichte und mir war klar, dass das auch die Geschichte von ganz vielen anderen Frauen meiner Generation ist. Und außerdem ist es kein Roman, sondern tatsächlich eine reale Lebensgeschichte, die aber verbunden war immer mit einem Erkenntnisprozess, der in den Arbeiten, also in meinen Filmen und meinen Büchern dann sich niederschlug. Und von dem ich sagen kann, dass mir rückblickend klar wurde, dass eigentlich zwei Fragen diese Arbeiten immer durchziehen. Die eine war, wie kam es eigentlich zu dieser Geschlechterordnung, die heute ihre Glaubwürdigkeit verloren hat? Und die zweite Frage war, warum hat das ganz plötzlich ein Ende gefunden? Warum hat sie ihre Plausibilität verloren? Und diese Frage durchzog eigentlich alle meine Arbeiten, ohne dass mir das vorher klar gewesen wäre. Und ich denke mir, einer der Gründe ist einfach, dass bei Fragen von Geschlecht Persönliches und Politisches, Kollektives, Individuelles derartig ineinandergreifen, dass man das daran auch erzählen kann am besten.
Sehr wichtig ist ja die weibliche Linie Ihrer Familie. Sie schreiben, der feministische Funke, der sei in Ihrer Familie, und das ist wohl gar nicht so selten, nicht von der Großmutter Hildegard Magis auf die Mutter zur Tochter übergesprungen, sondern habe eine Generation übersprungen, also von der Großmutter auf Sie, die Enkelin. Warum war diese Erkenntnis so wichtig für Sie?
Weil mir zum ersten Mal klar geworden, und da war ich weit über 40, ist mir klar geworden, dass die Dinge, die mich beschäftigten in meiner Arbeit, das eine war eben diese Gender-Geschlechterfrage, das andere war Antisemitismus und die Geschichte des deutschen Judentums, auch auf der Agenda meiner Großmutter standen. Was ich eben nicht wusste, war, dass sie auch jüdischer Herkunft war, ihre Mutter war Jüdin. Und das war also, plötzlich wurde mir klar, da muss es etwas gegeben haben, was sich weitervermittelt hat. Sie gehörte der erste Generation von Frauen an, die das Wahlrecht hatte. Und sie hat es wie viele andere Frauen ihrer Generation wahrgenommen, war politisch aktiv, war aber auch eine erfolgreiche Verlegerin und hat einen Hausfrauenverlag aufgebaut, mit dem sie sehr gut Geld verdient hat. Sie wurde zu einer erfolgreichen Frau und hatte auf diese Weise als junge Witwe mit zwei kleinen Kindern diese durchgebracht und zugleich ihre Frau gestanden. Mhm. Und später dann, als die Nazis kamen, hat sie sich einer Widerstandsgruppe angeschlossen und ist schließlich im Gestapo-Gefängnis gestorben. Meine Mutter dagegen war 18, als die Nazis an die Macht kamen. Und selbst wenn sie Träume gehabt hatte, davon ein großes, erfülltes berufliches Leben zu führen, so wurden sie in dem Moment einfach vernichtet, diese Pläne. Und meine Mutter hat lebenslang an Depressionen gelitten. Und diese konnte ich mir dann eben rückblickend auch erklären mit diesem Verdrängtwerden aus einer Linie, die sie eigentlich von ihrer Mutter hätte weiterführen können, die sie aber unbewusst vielleicht an meine Schwestern und mich weitergegeben hat.
Sie waren, ich habe es schon gesagt, die Gründerin und viele Jahre lang auch die Leiterin des Studiengangs Gender Studies an der Humboldt-Universität. Wie ist das heute? Was ist der spezifische Gewinn durch Genderforschung in Ihren Augen?
Also die Geschlechterforschung hat den großen Vorteil, dass sie sehr transdisziplinär denken kann und denken muss. Und auf diese Weise hat sie auch ganz neue Ansätze für die Wissenschaft überhaupt gestellt. Es hatte sich über die Jahrhunderte eine Vorstellung von Wissen, nicht nur von Wissenschaft, sondern auch von Wissen etabliert, dass wo Theologie und Medizin einander bestärkten in ihrem Gender Bias, also in ihren Vorurteilen gegenüber Frauen. Und diesen Gender Bias zu durchbrechen und zu sagen, Wissen ist auch etwas anderes, das nicht nur von diesen männlichen Vorurteilen bewiesen werden kann, sondern hat eine eigene Dimension, die hat sich als ein sehr fruchtbarer Ansatz erwiesen, nicht nur für die Geschlechterforschung selbst, sondern auch für andere Wissensgebiete. Es gibt in Amerika einen Wissenschaftshistoriker, Thomas Kuhn, der hat gesagt, die Geschlechterforschung war der wichtigste Anstoß der Moderne für die Wissensgeschichte überhaupt.
Am Schluss Ihres Buches, es enthält ganz viele sehr interessante Geschichten aus dieser weiblichen Genealogie, am Schluss Ihres Buches, da klingen Sie sehr optimistisch, also was die Geschlechtergerechtigkeit angeht. Woher nehmen Sie diese positive Zukunftsaussicht?
Aus der Tatsache heraus, dass überhaupt man muss sich klar machen, was die Hintergrundfolie dafür war, dass die Geschlechterordnung sich verändert hat ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Zeugungsforschung hat 1830 den Eisprung entdeckt, 1875 konnte man unter dem Mikroskop genau sehen, was bei der Verschmelzung von Sperma und Eikern passiert. Und von diesem Moment an war es klar, dass Frauen den gleichen Anteil den Kindern weitergeben wie die Väter. Das heißt, von diesem Moment an wurde die Genealogie bilinear gedacht. Das hatte zur Folge, dass zum Beispiel Frauen erbberechtigt wurden, dass man sie aber auch nicht mehr aus den geistigen Tätigkeiten, die man für rein männlich, und zwar biologisch, anatomisch bedingt rein männlich hielt, ausschließen konnte. Es kam das Wahlrecht, es kam die Zulassung zu akademischer Ausbildung und die Frauen kamen also in die Situation, tatsächlich auch sich geistig zu repräsentieren. Und das ist etwas, was nun, es ist wirklich ein neues historisches Moment, das nun auch weitergegeben wird von einer Generation zur anderen. Nicht nur die Mütter als biologische Vererberinnen, sondern die Mütter auch als geistige Vererberinnen. Das scheint mir ein ganz entscheidender Punkt zu sein.
Warum es so wichtig ist, sich weibliche Genealogien anzuschauen. Die Kulturtheoretikerin Christina von Braun war meine Gesprächspartnerin. Und ihr Buch Geschlecht, eine persönliche und eine politische Geschichte, das erscheint heute. Ich danke Ihnen, Frau von Braun, für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen auch, Frau von Billerbeck.